Wie haben Sie denn den Anschlag von München damals erlebt?
Es war in der Tat der Beginn meines beruflichen Lebens und ich war Hospitant bei der Süddeutschen Zeitung in München. Ich kam morgens in die Redaktion und ich war nicht der Einzige. Die Redaktion war voll besetzt. Die Leute waren alle in der Nacht gekommen, denn dieses Ereignis hatte alle elektrisiert. Und gegen Mittag erschien dann bereits eine gedruckte Sonderausgabe, die dann umsonst in München und Umgebung verteilt wurde. Es war im Grunde genommen die Falschmeldung des Jahres. Gegen Mitternacht hatte der Regierungssprecher Konrad Ahlers auf einer improvisierten Pressekonferenz verkündet, alles ist gut gegangen. Die Befreiung der Geiseln hat geglückt. Niemand ist gestorben. Und das hat er zu einem Zeitpunkt ungefähr um Mitternacht gesagt, als die Schießerei auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck überhaupt erst richtig losging. Und zwei Stunden später gab es dann die nächste Pressekonferenz, gehalten vom Pressechef der Olympischen Spiele, Johnny Klein. Der musste dann zugeben, dass alle Geiseln tot waren. Ein Polizist gestorben war. Von den 8 Terroristen waren 5 tot, 3 haben überlebt. Also es war die größte vorstellbare Katastrophe dieses Ereignisses, von der man überhaupt nur ausgehen konnte.
Jetzt haben Sie, Herr Herles, gesagt an einer anderen Stelle, es war keine Tragödie, sondern ein Skandal. Da ist seitens der deutschen Behörden zweifellos einiges schiefgelaufen. Worin besteht denn für Sie vor allen Dingen der Skandal?
Naja, eine Tragödie ist ja etwas, dem man nicht entgehen kann. Ja, sozusagen ein zwangsweises Unglück. Das war überhaupt nicht zwangsweise, sondern es war eine traurige Groteske des Versagens. Also es fing schon damit an, dass man die Gefahren objektiv unterschätzt hat. Dass man gedacht hat, ein heiteres, friedliches, völkerverbindendes Fest schließt alle ein. Also kommen dort auch nur heitere, völkerfreundlich verbindende Zuschauer hin. Und wir müssen überhaupt nicht groß aufpassen. Im Gegenteil, wir zeigen, wie friedlich Deutschland geworden ist. Und deswegen wurden die Polizisten, die das Olympische Dorf bewachten, die Olympische Städte bewachten, die waren unbewaffnet. Die liefen in hellblauen Freizeituniformen herum, die man extra dazu erfunden hatte, damit es ja nicht so aussieht, als würden bewaffnete Kräfte die Sicherheit der Sportler und der Zuschauer garantieren. Also das war schon mal der Anfang. Man hat es völlig unterschätzt, die Gefahr. Dann sind morgens um 4.10 Uhr war das ungefähr, sind diese 8 Terroristen über den Zaun geklettert. Sie wurden dabei sogar beobachtet. Aber niemand hat diese Zeugen befragt, sodass die Polizei bis ganz spät, noch am Abend des nächsten Tages, nicht wusste, wie viele Terroristen das eigentlich sind. Erst mehr als eine Stunde später wurde der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Wiederum weit mehr als eine Stunde später begannen die Verhandlungen mit den Entführern. Man hat also über 2 Stunden verstreichen lassen. Erst mehr als 2,5 Stunden später erfuhr man, was die Terroristen forderten, nämlich die Freilassung von 200 in Israel inhaftierten Palästinensern, außerdem die Freilassung der deutschen Terroristen Bader und Meinhof. Erst um 8.50 Uhr, also schon 4,5 Stunden nach dem Überfall, stellten die Terroristen dann das erste Ultimatum. Es ging hin und her, es stellte sich heraus, dass Israel auf gar keinen Fall die 200 Palästinenser freilassen würde. Und die Deutschen, das ist der zweite massive, schwere Fehler, die Deutschen weigerten sich, von Israel helfen zu lassen. Israel hätte die nötigen Einsatzkräfte gehabt, um diese Geiselnahme zu beenden. Diese Geiselnahme, man muss sich das vorstellen, also morgens um 4.10 Uhr begann sie und erst abends nach 10, also wenn ich jetzt richtig rechne, 18 Stunden später, in diesen 18 Stunden hat man nichts unternommen, in diesen 18 Stunden ist nichts passiert, in diesen 18 Stunden hat das Fernsehen fast vor der Tür des Geschehens berichtet und die Terroristen waren jederzeit informiert über das, was die Polizei, was die Behörden vorhaben. 18 Stunden lang hat man verstreichen lassen. Erst danach hat man sowohl Geisel wie Terroristen nach Fürstenfeldbruck gebracht, wo also angeblich eine Boeing 727 bereitstand. In dieser Boeing 727 war dann ein Freiwilligenkommando der Polizei. Man muss sich das vorstellen, das waren ganz gewöhnliche Streifenpolizisten mit ganz gewöhnlichen Pistolen, unausgebildet. Die wurden als Piloten verkleidet in dieses Flugzeug gesetzt und haben das einzig Richtige gemacht. Sie haben Reis ausgenommen, das sind abgehauen. Dann gab es für 8 Terroristen 5 Scharfschützen mit den ganz großen Anführungszeichen. Sie hatten nicht die richtigen Präzisionswaffen, für die sie auch gar nicht ausgebildet gewesen wären. Sie hatten keine Funkkontakte untereinander. Sie hatten keine Nachtsichtgeräte. Sie postierten sich so, dass sie sich gegenseitig treffen mussten. Sie lagen einander im Schussfeld. Und auf diese Weise hat man versucht, die in zwei Helikoptern des Bundesgrenzschutzes gefangen gehaltenen Geiseln und die Terroristen abzubringen von diesem Wahnsinn. Das ist natürlich schiefgegangen. Als die Terroristen merkten, dass in der bereitgestellten Boeing gar keine Piloten waren, sondern die Maschine leer war und auch nicht aufgetankt war, haben sie im Grunde genommen den Schusswechsel eröffnet. Es wurde dann von diesen falschen oder nicht vorbereiteten Streifenpolizisten wurde dann einer getroffen und ein anderer konnte dann Handgranaten in die Hubschrauber werfen und konnte alle Geiseln ermorden. Die gepanzerten Fahrzeuge, die hätten bereitstehen müssen, war ja Zeit genug. Die waren nicht rechtzeitig bestellt worden. Die kamen dann noch zu spät, weil ein Stau nach Fürstenfeldbruck alles versperrt hat und weil so viele Schlachtenbummler und Schaulustige sich dort eingestellt hatten. Also es war von vorn bis hinten eine einzige Katastrophe. Und an dieser Katastrophe haben drei, im Grunde genommen alle drei Gebietskörperschaften Schuld. Das war sowohl der Innenminister Genscher, Bundesregierung, es war die bayerische Staatsregierung, Innenminister Merck, es war die Münchner Polizei. Also es waren alle Parteien, es waren alle beteiligt. Sie waren arglos, sie waren naiv, sie waren dumm. Und sie haben hinterher ihre Fehler auch nicht eingestanden. Kein einziger Verantwortlicher hat tatsächlich dann seinen Hut nehmen müssen, hat für die Verantwortung einstehen müssen. Und damit hängt auch zusammen, dass bis vor kurzem die Verhandlungen mit den Angehörigen der Opfer über Entschädigungen nicht richtig vorangegangen sind. Man hat sich geniert, man hat sich geschämt für das, was passiert ist, aber man wollte mit der Wahrheit bis heute eigentlich nicht herausrücken.
Dieses Attentat hatte ja auch gravierende Folgen für die deutsche Innen- und Sicherheitspolitik. Haben für Sie aus Ihrer Perspektive jetzt die Regierungen, Bund, Länder und Gemeinden daraus die richtigen Schlüsse gezogen? Haben Sie daraus etwas gelernt? Und wenn ja, haben Sie das Richtige gelernt?
Ja und nein. Man hat dann sehr schnell die GSG 9 aufgestellt, die dann einige Jahre später, nämlich 1977, die Befreiung der Landshut in Mogadischu erfolgreich erledigt hat. So eine Einheit gab es damals noch nicht. Die hat man dann sehr schnell auf den Weg gebracht. Das war das eine. Das andere aber ist eigentlich immer noch ein Skandal, ein eigener Skandal für sich. Die drei überlebenden Terroristen nämlich, die wurden freigepresst. Und zwar auch nur wenige Wochen danach, am 29. Oktober, haben Terroristen eine Lufthansa-Maschine mit dem Namen Kiel gekidnappt und die deutsche Bundesregierung hat diese drei überlebenden Terroristen freigelassen. Reagiert hat darauf der Staat Israel, so wie man es in Israel eben für richtig hielt, hat man eine Vergeltungsaktion gestartet, die hat jahrelang gedauert, die hatte den Decknamen Zorn Gottes, dieser Vergeltungsaktionen fielen nicht nur diese drei Terroristen zum Opfer, sondern auch die Hintermänner und auch einige Unschuldige mussten dran glauben. Also die Israelis haben es dann der Welt gezeigt, wie man mit solchen Burschen umgeht.
Der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, hat ja gesagt, als dann diskutiert wurde, ob die Spiele abgebrochen werden sollen, the games must go on. Das klingt natürlich verdächtig nach the show must go on. Finden Sie, dass das eine richtige Entscheidung war?
Ich fand diese Entscheidung damals richtig, weil es nicht sein kann, dass eine Terrororganisation so ein großes Ereignis wie die Olympischen Spiele beendet. Es reichte ja schon, dass die Spiele dann danach nicht mehr heiter waren, sondern sehr traurig und dass da was passiert war mit der ganzen Welt. Also the games must go on ist für mich weder zynisch noch falsch gewesen, aber der Fehler ist vorher gewesen. Man hätte vorher wissen müssen, dass man friedliche Spiele auch schützen muss. Das war die Blauäugigkeit der Deutschen, wenn ich das so sagen darf, liegt ja so ein bisschen im System. Die Deutschen stellen sich ja heute noch die Geschicke ihres Landes ein bisschen wie heiterhaft, wie dauerhaft heitere Spiele vor. Ja, der Wohlstand, der ist einfach da, den kann niemand in irgendeiner Weise in Frage stellen. Alle die Probleme, die wir heute haben, von der Energiewende über den Mangel, all die großen Fragen kommen ja auch von der Naivität der deutschen Politik, weil man immer gedacht hat, es wird schon so weitergehen, wir sind die Größten, wir schaffen das, wir müssen nur, ein Wort von Angela Merkel, wie man weiß, ja, dieses wir schaffen das schon, ohne dass wir uns besonders anstrengen müssen. Das war im Grunde genommen schon damals die Mentalität der Deutschen. Man muss man sich vorstellen, Ende der Nachkriegszeit, 1972, ein Jahr zuvor, hat Willy Brandt für seine große Versöhnung, für seine große Entspannungspolitik den Nobelpreis bekommen. Und nun mussten die Deutschen zeigen, konnten sie zeigen, waren sie stolz darauf zu zeigen, dass sie Olympische Spiele machen können, die genau das Gegenteil der Olympischen Spiele von 1936 in Berlin waren. Das ist auch geglückt. Aber es war eben sehr naiv, nur die eine Seite der Medaille gesehen worden.
Wolfgang Herles, er war damals junger Journalist, ist heute journalistisches Urgestein und war Zeitzeuge des Terroranschlags auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Vielen Dank, Wolfgang Herles.
Bitte.